Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Mann, der Mitinhaber einer der größten Steuerkanzleien in Deutschland ist. Die Planaris Partnergesellschaft beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und betreut ihre Mandanten an 5 Standorten in Deutschland. Planaris steht für eine moderne Kanzlei, die in den letzten Monaten viele Prozesse im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung digitalisiert hat. Als Seniorpartner sieht mein heutiger Gesprächspartner seine Branche in einem echten Zwiespalt bzw. in einem ganz massiven Umbruch, der gerade erst begonnen hat. Er sagt: Wenn es nach meinen jüngeren Partnern geht, müssten wir noch viel schneller und konsequenter digitalisieren. Aber gleichzeitig dürfen wir auch unsere Mandanten aus dem Mittelstand nicht vergessen, denn die müssen wir schließlich Schritt für Schritt mit auf unsere Reise nehmen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Wolfgang Reinhardt.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung für das Gespräch. Ich freue mich auch, dass ich an dem Gespräch teilnehmen darf und bin schon mal ganz gespannt, was wir beide heute so erarbeiten gemeinsam.
Wir haben viele spannende Themen.
Ja.
Steigen wir einfach mal direkt ein. Wir haben jetzt gerade über das Thema Digitalisierung gesprochen. Hat denn jetzt der gute alte Buchhaltungspendelordner zwischen Mandant und Steuerberater jetzt endgültig ausgedient?
Ja, wie Sie schon meinem Eingangssatz entnommen haben, gibt es da unterschiedliche Meinungen zu. Natürlich ist es so, dass man einen breiten Spread an, Sie haben die Mandanten erwähnt, aber auch die Mitarbeiter müssen wir natürlich genauso mit ins Kalkül nehmen. Es wird natürlich auf Dauer so sein, dass ein Medienbruch und letztendlich ist ein Pendelordner oder der gute alte Pendelordner, von dem Sie gesprochen haben, das ist ja nichts anderes als die Repräsentanz für einen Medienbruch. Und diese Medienbrüche werden irgendwann nicht mehr State of the Art sein und dann wird er ausgedient haben. Es gibt Mandanten, es gibt Mitarbeiter, die auf dem Pendelordner noch bestehen, den wird es auch noch ein paar Tage geben. Aber im Kern sage ich auf Ihre Frage ja, er hat ausgedient.
Wie schätzen Sie so das Verhältnis ein? Wie viel Prozent Ihrer Mandanten gehen da mit?
Mengenmäßig 80 bis 90%.
Da sind Sie aber wahrscheinlich auch schon weiter als vielleicht so mancher Kollege.
Ja, mag sein. Wir haben schon vor geraumer Zeit damit begonnen, die Prozesse zu digitalisieren, waren dann zu Beginn der Pandemie auch sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil wir konnten sofort reagieren und die Mitarbeitenden alle auch in Homeoffice senden, ohne dass wir jetzt auch entsprechende Einbrüche in der Produktivität hinnehmen mussten. Ich kenne Kollegen, da wurden dann die Ordner vor die Tür gestellt und geklopft und geklingelt und die mussten dann die Ordner reinholen. Das hat ein bisschen gedauert. Da waren wir froh, dass wir da ein Stückchen weiter sein sind. Ja, ich denke, wir sind da schon nicht die Letzten. Aber wie gesagt, es gibt jüngere Partner hier im Hause, die sagen, wir sind noch nicht weit genug, aber wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen die Mandanten mitnehmen, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen uns selbst mitnehmen, wir müssen ja auch dazu bereit sein. Aber ich denke, wir sind schon ziemlich weit vorne.
Gerade das Thema Mitarbeiter ist ja, glaube ich, auch ein ganz besonders spannendes Umfeld. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, was ja so zu den klassischen Hauptaufgaben eines Steuerfachangestellten gehört. Und da steht klassischerweise Büro-, Verwaltungsarbeiten sowie klassische Buchhaltungsarbeiten. Aber eigentlich sind doch da jetzt ganz andere Kompetenzen gefragt.
Ja, die Buchhaltung wird natürlich nicht verschwinden, weil Buchhaltung ist eine gesetzliche Verpflichtung, die nach wie vor jedem Kaufmann auferlegt ist, sowohl handels- als auch steuerrechtlich. Aber die Art der Arbeit wird sich ändern. Das heißt, dass das Klassische, dass wir irgendwo einen Ordner bekommen, dann Papier nehmen, das bestempeln und dann wieder in die EDV eintippen, das wird sich ändern. Wir werden mehr Analyse oder mehr Mitarbeitende brauchen, die Ergebnisse analysieren, die Prozesse überbrücken können und überblicken können und die Betriebswirtschaft mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Stellen Sie sich vor, ein Online-Händler, der 10 Millionen Umsatzerlös macht, das Buchungsgut, was der produziert, wenn er Kleinartikel verkauft, das können Sie nicht mehr stempeln und eintippen. Das sind Prozesse, die da ablaufen. Das sind Automatismen, die in der Buchhaltung abgebildet werden. Und diese Prozesse und Automatismen müssen die gut ausgebildeten Fachkräfte bei uns erkennen und müssen feststellen, wenn es im System ein Problem gibt. Das ist alles das, was wir mit dem Begriff Tax Compliance so etwas subsumieren, was auch in der Finanzverwaltung so gesehen wird. Es wird nicht mehr auf den einzelnen Fehler drauf ankommen, sondern auf die Frage, stimmen die Systeme und bilden die Systeme die steuerlichen Vorschriften richtig ab. Das ist insbesondere bei solchen Massenverfahren die Zukunft und von daher wird sich die Buchhaltung ändern von der Aufgabenstellung her und auch von der Bandbreite. Das ist auch wichtig für uns, weil es einfach nicht mehr die Menge an Fachkräften gibt, die wir brauchen, um die Arbeit zu bewältigen. Das ist ein Thema, das uns genauso trifft wie alle unsere Mandanten im Handwerk, Handel und in sonstigen Bereichen, der Fachkräftemangel.
Aber da sind jetzt wahrscheinlich auch ganz andere Kompetenzen gefragt. Natürlich muss ich wissen, wie ein Buchungssatz funktioniert, wie soll und haben verbucht wird. Mhm. Aber ich denke, man braucht dann ja doch schon so halbe IT-Profis, ja, oder Medienmanager oder...
Der Vorstandsvorsitzende einer der großen Gesellschaften, der Big Four-Gesellschaften, hat vor, glaube ich, schon 10 Jahre her mal einen Satz geprägt und hat gesagt, die Zukunft des Berufsstandes wird sein, dass wir EDV-Menschen brauchen, die eine hohe Affinität zum Rechnungswesen haben, oder wir brauchen Rechnungswesen-Experten, die eine hohe Affinität zur EDV haben. Da es die ersten nicht gibt, müssen wir uns die zweiten beizüchten. Und genau das ist die Herausforderung, vor der wir auch momentan stehen. Unsere Mitarbeiter, und da tun sich natürlich jüngere Mitarbeiter naturgemäß etwas leichter als so ältere Menschen wie ich. Das sind Digital Natives, die sind damit groß geworden, für die ist das ganz Normale. Aber wichtig ist, die Fachkompetenz wird nach wie vor ein hohes Maß haben, verbunden zusätzlich mit einer hohen EDV-Affinität. Heißt vom Grundsatz her, eine gute Ausbildung, ein gutes Fachwissen, eine hohe Kompetenz in Bezug auf Menschenführung, auf Mandantenkontakt, wird nach wie vor ein klassifizierendes Merkmal des Steuerfachangestellten sein. Dazu kommt eine hohe EDV-Affinität.
Das geht ja auch in die Richtung, also was wir auch im Markt beobachten, dass es immer schwerer wird, Expertenwissen zu verkaufen, weil das ist ja verfügbar oder durch die KI gegeben, wo ja Buchungssätze automatisch passieren. Und es geht ja viel mehr darum, seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen an den Mann zu bringen.
Richtig. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir werden mehr die betriebswirtschaftlichen Aspekte, die Qualitätssicherungsaspekte in den Vordergrund stellen müssen, weil das, was früher vielleicht eine Buchhaltungskraft ausgezeichnet hat, ich kann eine gute Buchhaltung machen, das Soll und Haben stimmt und dass das Konto stimmt, das macht heute die Maschine im Massenprozess. Was aber die Maschine nicht machen kann, ist zu beurteilen, das Ergebnis, was da rauskommt, ja, die Entwicklung, der Vergleich zum Vorjahr, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, also diese ganze Analyse, das wird eine Maschine nicht machen können und das ist das Expertenwissen, was wir zukünftig unseren Mandanten bieten.
Ich habe da jetzt so das Gefühl, was ich jetzt so von Ihnen höre, dass Sie da doch dem ein oder anderen Wettbewerber ein gutes Stück voraus sind. Also ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber wir haben ja auch öfters mal Berührungspunkte mit Kollegen von Ihnen und da hat man doch so eher das Gefühl, dass dann mehr die Verwaltung statt die Beratung im Vordergrund steht.
Gut, also ich habe mir in meinen über 30 Jahren Berufserfahrung abgewöhnt, auf Kollegen zu schauen. Jeder hat seine Probleme. Ich habe meine Probleme oder die Probleme unserer Kanzlei, die sind groß genug. Ich will nicht mich mit anderen betrachten, aber um darauf konkret eine Antwort zu geben. Für mich ist so ein großer Wettbewerb manchmal gar nicht der Steuerberaterkollege oder die Steuerberaterkollegin um die Ecke oder die sonst auf dem Markt sind, sondern ich glaube, wir können bei uns in der Branche froh sein, dass solche Marktteilnehmer wie Amazon oder Google noch nicht erkannt haben, dass Buchhaltung in seinen Grundzügen eigentlich ein Klassiker ist für eine KI. Und wenn die sich erstmal damit beschäftigen, dann kommen Marktteilnehmer, vor denen wir Angst haben müssen. und die uns vielleicht dann wirklich ein großes Stück gefährden. Und wenn man dann anschaut, was heute schon über AMA Invoice angefangen wird in Zügen, dann muss man sagen, das ist die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, vor der wir vielleicht Angst haben müssen. Ansonsten ist das ein Verdrängungswettbewerb. Und das ist der Fokus, auf den ich schaue. Ich schaue nicht so sehr und schon gar nicht wertend auf Kolleginnen und Kollegen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ist ja auch eine Frage, welche Mandanten und Mitarbeiter habe ich. Wir müssen unseren Weg für unsere Mandanten und unsere Mitarbeiter finden. Und das ist das, wo mein Fokus drauf liegt.
Also ich glaube, das sind ja auch schon Tendenzen zu erkennen, wenn man jetzt so die Fintechs sieht, die Pilze aus dem Boden schießen, die ja teilweise schon mit anbieten, dass sie, ich sage jetzt mal, Lexware oder Datev-Pakete mitverkaufen, genau. Sagen, wir verbuchen vor.
Genau.
Und das sehen Sie auch, dass das ein zukünftiges Geschäftsmodell von Amazon sein könnte, dass man sagt, okay, der Händler, der seine Online-Umsätze macht, schiebt noch die letzten 20% rüber.
Genau. Ja, das haben die ja schon über AMA Invoice begonnen, dass die sagen, wir können auch gerade diese ganzen komplexen umsatzsteuerlichen Fragen mit Auslandsbezügen, das können wir gerne für dich abbilden. Und wenn du unverschämterweise auch noch über andere Plattformen verkaufst, dann gib uns die paar Umsätze, die du da machst, und dann machen wir auch die Umsatzsteuervoranmeldung für dich und verbuchen das alles schon. Die wollen das natürlich aus anderen Erwägungen heraus haben, nämlich damit sie feststellen können, wer noch nicht bei Amazon was verkauft. Aber in diese Richtung geht das, und das sind ja auch Daten. Auch die Banken haben da schon mit angefangen und sagen, wir haben alle Kontoauszüge, alle Kontobewegungen. Da könnten wir ja noch die Information, auf welches Buchhaltungskonto soll es denn verbucht werden, hinten dranhängen. Auch die haben da in Teilen schon begonnen, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Aber das ist, glaube ich, bei den Banken nicht so im Fokus. Ich habe da eher, ich gucke eher so auf die großen Online-Plattformen. Wenn die das mal für sich als richtiges Thema erkennen, wird das für uns vielleicht den Markt noch mehr verändern, als es bisher schon der Fall ist.
Wie wird das dann zukünftig aussehen? Ich meine, Sie begleiten ja auch Ihre Mandanten zu Kreditgesprächen. Es wird natürlich dann bei N26 oder vergleichbaren Unternehmen dann vermutlich deutlich schwieriger.
Ja, da muss ich sagen, sind wir noch mit, da sage ich jetzt auch mal, weil ich jetzt auch schon etwas älter bin, Gott sei Dank, unterwegs. Wir haben noch konventionell sehr gute Beziehungen zu den regionalen Banken, unsere Mandanten auch noch sehr gute Beziehungen. Da geht noch sehr viel in der 1-zu-1-Beziehung im Gespräch, und ich finde das persönlich auch angenehm. Ich kenne aber auch Mandanten, die sagen, ich brauche jetzt eine neue Maschine, 100.000 Euro, und dann schreibe ich mal aus über irgendeine Plattform und dann finde ich schon eine Bank, die mir ein Angebot macht, und dann nehme ich die preiswerteste. Ob das immer die beste ist, das ist ja immer die Frage. Aber solche Entwicklungen wird es natürlich auch ausgeben, dass der Markt größer wird. Weil die ganze Welt ist nur ein Mausklick entfernt, und das gilt für eine Bankdienstleistung, genauso für eine Steuerberatungsdienstleistung, wie Bestellen irgendeines Artikels, der dann schnell mal von China aus hergeschickt wird. Auch das sind Dinge in der internationalen Welt, die uns natürlich auch näher zusammenbringen, weil mit der neuen Technik ist das kein Problem, mit einem Mandanten in den USA mal zu telefonieren, dem Unternehmen online für die deutsche Tochtergesellschaft einzurichten. Da muss man nur auf die Zeitverschiebung achten. Ansonsten ist das so, als wenn ich mit Ihnen hier über den Tisch spreche. Und das ist auch etwas, was die jüngeren Mitarbeiter bei uns im Haus für Inbound-Fälle oder für ausländische Tochtergesellschaften schon oft machen. Das ist heute etwas, was vor 10, 15, 20 Jahren hier in der osthessischen Region völlig undenkbar gewesen ist. Diese Internationalität, die sich auf einen Schlag da auftut. Mit natürlich auch neuen Chancen für ein Unternehmen wie uns.
Es ist ja auch so, dass man auch teilweise von diesen Entwicklungen einfach überrascht wird. Also so ein klassisches Beispiel, ich habe gesehen, Sie sind ja auch spezialisiert auf den Onlinehandel. Ja. Da passiert es ja häufiger, dass ein regionales Unternehmen plötzlich in die große, weite Welt liefert, in mehreren Ländern Umsatzsteuer generiert und dann plötzlich die Schwierigkeiten beim Verbuchen auftauchen.
Richtig, genau. Ja, das ist eine nicht zu unterschätzende Entwicklung, die manche Unternehmen, die sehr schnell wachsen in ihrer Organisation, relativ schnell an den Rand der Leistungsfähigkeit führen können, wo man dann natürlich höllisch aufpassen muss, dass einem da nichts aus dem Ruder läuft, weil solche Prozesse finden ja jeden Tag statt. Und wenn der Prozess schlecht aufgesetzt ist, zu falschen umsatzsteuerlichen Erkenntnissen führt, und das passiert jeden Tag, habe ich natürlich einen Riesenhebel mit einem Riesenschaden. Und da muss man halt schon drauf achten und vorsichtig sein. Und deswegen ist es uns halt wichtig, dass wir immer gucken, wie sind die Systeme eingerichtet. Ja, läuft das, wenn eine Buchhaltung automatisch erfolgt, mit Schnittstellen verbucht wird, sind die Systeme sauber definiert, dass es sauber läuft.
Jetzt würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil es mich jetzt selber interessiert und ich das jetzt auch nicht so direkt auf dem Schirm habe. Mhm. Wenn jetzt ein Händler in Fulda Umsätze in der EU oder nach Großbritannien tätigt und gewisse Umsatzschwellen überschreitet, wie läuft das dann mit der Mehrwertsteuer? Also er vereinnahmt ja die Gelder hier bei sich. Mhm.
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, weil die europäische Umsatzsteuerregelungen sind nicht harmonisiert und es kommt schon darauf an, wo man letztendlich die Leistung erbringt. Und die Frage, wo man die Leistung erbringt, ist anders definiert, als man das landläufig meint. Und viele, gerade Online-Händler, die bei Amazon bestimmte Vorteile, Programmvorteile in Anspruch genommen haben, ich denke hier an Fulfillment bei Amazon, die haben mit einem Mausklick Amazon erlaubt, dass die Ware verkauft wird von irgendeinem Lager in Europa. Und die Lager, die Amazon unterhält, die liegen natürlich nicht unbedingt in der Bundesrepublik Deutschland, sondern aus Kostengründen in anderen Ländern. Was dann dazu geführt hat, dass Händler, obwohl sie das nicht wussten, sich in Polen, Tschechien oder in sonst einem anderen EU-Staat hätten umsatzsteuerlich registrieren lassen, was die aber gar nicht wussten. Das teilt einem Amazon auch nicht so unmittelbar und direkt mit. Das muss man sich erarbeiten aus den Listen, die einem Amazon davor gibt. Mit erklecklichen Problemen, dass auf einmal der polnische Staat Umsatzsteuer von mir will und ich gar nicht gewusst habe, dass ich in Polen zuständig bin. Man versucht das jetzt mit einem neuen Verfahren, diesem OSS-Verfahren ab dem 1.7. anders zu gestalten, aber ist natürlich auch relativ schwierig. Wir sind dabei, momentan gerade die Händler anzumelden. Das weiß noch keiner so genau, wie das funktioniert, soll am 1.7. starten. Da kommt natürlich noch dazu, dass manchmal neue Regelungen geschaffen werden, wo der Gesetzgeber agiert und die Verwaltung dann aber ein bisschen Probleme hat, nachzuziehen. Und das muss man natürlich alles mit auf dem Schirm haben. Das sind tägliche Herausforderungen.
Also das sind auch diese Kompetenzen, die wir vorhin angesprochen haben, wo es ja von der reinen buchhalterischen Seite einfach weggeht.
Richtig. Das sind hochkomplexe umsatzsteuerrechtliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Das ist leider nicht mehr so, wie wir das alle mal mit Steuern zu tun hatten, war da so der erste Lehrsatz, die Umsatzsteuer ist ein durchlaufender Posten, die tut nicht weh, das ist mitnichten mehr so, das kann richtig gefährlich werden, gerade bei Auslandsbeziehungen. Und das sind so Punkte, genau einer der, den ich vorhin angesprochen habe, da muss ich Kompetenzen aufbauen und muss Kompetenzen verkaufen, weil die Massenverbuchung dieser Vorgänge, das macht in Anführungsstrichen die Maschine.
Das heißt also, aber jetzt auch nochmal im Umkehrschluss, wir hatten ja schon über Mitarbeiter gesprochen, das wird ja wirklich hochkomplex. Das heißt also, wenn Sie sich jetzt auch in solche Themen reingearbeitet haben, haben die Mitarbeiter mitgenommen, dann Thema Fachkräftemangel haben wir angesprochen, aber es geht wahrscheinlich auch um die Mitarbeiterbindung. Dann ist es ja umso wichtiger, dass man die Mitarbeiter, die man jetzt da rangeführt hat, auch möglichst lange dann auch bindet ans Unternehmen.
Ja, das ist ein sehr starker Aspekt, den wir, ich bin hier im Hause auch noch für das Personal mitverantwortlich. Das ist ein großer Aspekt, den wir mit der Personalabteilung auch immer versuchen im Auge zu behalten, weil wir haben Mitarbeiter, die sind sehr, sehr lange bei uns. Da sind wir auch sehr froh und sehr dankbar drum, dass das so ist. Aber wir stellen auch fest, und das ist jetzt keine Kritik, aber diese Loyalität, die man früher hatte, die haben junge Menschen nicht, sondern die haben ein anderes Lebensgefühl, einen anderen Lebensrhythmus. Die sagen nach 3, 4, 5 Jahren, muss ich einfach mal was Neues machen. Ich muss mich weiterentwickeln. Das mag auch richtig sein. Als Arbeitgeber ist das natürlich nicht immer nett, wenn jemand, den man ausgebildet hat, nach 5 Jahren sagt, ey Chef, ich muss für mich die Welt neu entdecken. Dann kann ich das menschlich verstehen und sagen, prima, bist ein junger Mensch. Ich hätte es vielleicht auch gern gehabt, als ich junger Mensch gewesen bin. Da gab es nicht die Möglichkeiten, die ihr heute habt. Ja, mach es, nutz es. Das wird immer stärker feststellbar, dass die Menschen gerne sich verändern und deswegen ist die Mitarbeiterbindung die Aufgabe, ein positives Umfeld zu schaffen, eine durchaus tagtägliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Wir müssen attraktive Arbeitgeber werden und bleiben.
Und da schließt sich wahrscheinlich wieder der Kreis der Digitalisierung, weil sie vermutlich auch Arbeitsbedingungen schaffen können, wo die Mitarbeiter zum Teil räumlich und zeitlich unabhängig arbeiten können.
Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, der jetzt auch wieder nicht zuletzt durch die Pandemie betrieben nochmal einen starken Drive bekommen hat. Wir haben vor kurzem eine Umfrage unter unseren Mitarbeitern, eine hausinterne gemacht, wie sie denn mit den Arbeitszeitmodellen und den Möglichkeiten, mehr oder weniger tagtäglich im Homeoffice zu bleiben. Wir haben wenig Vorgaben, was das betrifft, und haben wir festgestellt, dass die Mitarbeiter diese großen Freiheiten mögen, dass die das sehr gut finden. Wir merken aber auch, dass es viele Mitarbeiter gibt, die eine Distanz zwischen hier wohne ich und hier lebe ich auch angenehm finden. Die sagen, ich fahre lieber morgens ins Büro und fahre abends wieder nach Hause. Ich habe neulich mit einem Studienkollegen von mir telefoniert, der als Freelancer unterwegs ist, und der hat mir erzählt, ich mache auch Homeoffice, aber ich habe mir extra ein Büro gemietet. Ja, da kann ich morgens zwar zu Fuß hingehen, aber okay, da habe ich den Laptop von dem Kunden und abends um, keine Ahnung, ja, wenn ich Feierabend mache, dann klappe ich den Laptop zu, den nehme ich mit nach Hause, dann laufe ich die 500 Meter nach Hause und habe das Gefühl, ich bin im Büro gewesen. Und diese Vermischung zwischen Wohnen und Arbeiten findet nicht statt. Das ist etwas, was viele Menschen ja auch schätzen, dass man diese Möglichkeit hat, und wir bieten beides. Wir stellen es den Mitarbeitern frei, klar, natürlich auch jetzt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und das, was gefordert ist, natürlich die Möglichkeit, Homeoffice alle zu machen. Wir bieten den Mitarbeitern aber auch hier die Möglichkeit, ins Büro zu kommen und sich dann so zu verteilen, dass das alles den Corona-Vorschriften entspricht. Aber trotzdem sind viele Menschen, die auch hierher kommen. Und diese Flexibilität zu bieten, das ist etwas, was die Mitarbeiter ziemlich gut finden, und das werden wir auch versuchen, beibehalten zu müssen.
Das ist aber auch, glaube ich, ein branchenübergreifendes Thema.
Richtig, das ist kein spezielles Steuerberaterproblem, sondern Menschenführung in Zeiten von mehr Homeoffice ist ein generelles Thema. Ja.
Sie hatten im Vorfeld zu unserem heutigen Gespräch erwähnt, dass die gesamte Branche der Steuerberater vor dem größten Umbruch aller Zeiten steht. Mhm. Wir haben jetzt schon viele Aspekte angesprochen. Vielleicht könnten Sie es noch mal so auf den Punkt bringen, was Sie genau damit meinen.
Ja, wir werden noch stärker mit diesen Schritten der Digitalisierung auseinandergesetzt werden. Unser eigentlich Haus- und Hofdienstleister, die DATEV, wird die Strukturen ändern. Unser Key Account Manager hat uns neulich vorgestellt, was die DATEV so alles vorhat. Das wird auch für uns wieder neue Veränderungen geben, wo wir noch mehr wieder in Mitarbeiter investieren müssen. Es wird noch mehr cloud-basiert gearbeitet werden, weg von dem, was wir kennen, dass die Daten auch bei uns liegen, hin zu einem System Software as a Service. Das wird auch unser Anbieter irgendwann umsetzen. Wir werden EDV-Strukturen dann irgendwo hier im Haus schaffen müssen, noch mehr Mitarbeiter, die sich mit EDV-Problemen vor Ort auseinandersetzen werden. Und dann wird natürlich auch das schwierig werden für viele kleinere Kanzleien, die all diese Aufgaben dann vielleicht gar nicht mehr bewältigen können. Und das wird eine deutliche Strukturänderung geben. Wenn ich heute mit jungen Kolleginnen und Kollegen spreche, auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die Frage Selbstständigkeit, also die Neigung, sich als Steuerberater, als Einzelkämpfer, wie man das so schön sagt, selbstständig zu machen, die haben nicht mehr viele, weil die Welt so komplex geworden ist, dass man da gerne in größeren Strukturen arbeiten wird. Dieser klassische Steuerberater mit 4, 5 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, der wird nach meiner persönlichen Einschätzung in 5 bis 10 Jahren keine große Rolle mehr spielen im Berufsstand. Das wird nur noch größere Strukturen geben.
Also ich denke, wie Sie es jetzt auch gerade angesprochen haben, ist ja das Thema Spezialisierung dann auch ein Thema, weil Sie einfach diese Komplexität gar nicht mehr abdecken können.
Ja, Ja, das sieht man ja, Komplexität, ja auch mit den Aufgaben, die uns da jetzt in der Pandemie zugeordnet worden sind. Wir beschäftigen uns mittlerweile mit europarechtlichen Subventionsfragen. Da hat bis vor 2 Jahren kein Mensch mit zu tun gehabt oder nur am Rande, wenn man mal einen Kredit beantragt hat, dann gab es da mal so einen Subventionswert und da hat man da mal so ein bisschen nachgeblättert. Ansonsten wusste die KfW, was damit gemeint ist. Das sind Dinge, wo wir heute auf den Schlag Kompetenzen rausbilden mussten, wo wir gesagt haben, okay, als das losging, wir definieren 1-2 Kollegen und Kolleginnen hier im Haus und da bin ich mehr als dankbar, und da sind wir als Kanzleileitung mehr als dankbar, dass wir da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben, die sich dafür ja bereit erklären, die uns ja in diesem ganzen Corona-Management ein Spezialwissen sich erarbeitet haben, weil da gerade auch so schnelllebig das Ganze sich ändert mit den Hilfen, dass man einfach definieren muss, beschäftigt ihr euch damit und wenn es wichtige Fragen gibt, wissen wir, wo wir uns hinwenden können. Das war mehr als hilfreich. Wir geben, ich weiß jetzt nicht, den wievielten jeden Freitag einen Corona-Informationsbrief an unsere Mandanten heraus. Das würde nicht gehen, wenn wir da nicht Menschen hätten, die sich damit auseinandersetzen und fast nichts anderes machen. Das ist natürlich, weil das normale Geschäft läuft ja weiter. Das ist für eine kleinere Kanzlei natürlich schon eine Riesenherausforderung, wenn meine Mitarbeiter damit ausgelastet sind, das Tagesgeschäft zu machen. An wem bleibt es denn hängen? Am Chef oder an der Chefin?
Sie haben jetzt gerade das Thema Corona politisch charmant formuliert, aber eigentlich sind Sie ja mit einer ganzen Menge an Zusatzarbeiten bombardiert worden. Ich denke da an die ganzen Anträge, November, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3, Kurzarbeitergeld, Anträge auf Steuerstundungen. Macht da in diesem Zusammenhang die Arbeit dann überhaupt noch Spaß? Oder ersticken wir hier in Deutschland nicht so langsam in Formularen und Vorschriften?
Ja, gut, die Arbeit sollte einem schon immer Spaß machen, sonst wird es schwierig, sich jeden Morgen zu derselben hinzubewegen. Nein, natürlich merken wir insbesondere mit all den Facetten, die Sie da jetzt angesprochen haben, schon, wir Deutschen neigen schon dazu, eine sehr gründliche Bürokratie ins Leben zu rufen, insbesondere auch im Rahmen mit diesen ganzen Förderungen. Natürlich ist es klar, wenn da Hilfsgelder ausgezahlt werden, ist die Gefahr immer groß, dass es schwarze Schafe gibt, die sagen, okay, jetzt gilt's, jetzt muss ich da auch in die Töpfe hineingreifen. Nur was wir halt erfahren ist, dass die Bürokratie so, ich sag's mal, verquast ist, dass es auch für den normalen Unternehmer, den wir hier so in der Klientel haben, schon recht schwierig ist und man versteht es nicht. Ja. Warum wird da über das Wirtschaftsministerium eine eigene Plattform kreiert, wo ich irgendwelche Daten eingeben muss, die das Finanzamt schon hat? Warum läuft das nicht über das Finanzamt? Das Finanzamt hat alle die Daten, die da angefragt werden. Warum hat der Staat das nicht, wie es die Österreicher zum Beispiel auch getan haben, dem Fiskus übergeben? Warum wird das extra gemacht? Es gibt im Wirtschaftsministerium dann offensichtlich nicht genügend Kapazitäten, weil die Hotline, die Fragen beantwortet, das sind Kollegen von einer Gesellschaft aus dem Umfeld der Big Four. Das ist auch outgesourced. Also ich verstehe es nicht. Und das Finanzministerium an den Finanzämtern, ist genügend Kapazität vorhanden, müsste genügend Kapazität vorhanden sein, um das alles abzuwickeln. Und man gibt es an den Steuerberater, damit der Mandant, das ist natürlich dann auch ein Riesenproblem für uns, der Mandant dann eben kommt und sagt, okay, dann ich muss die Zeiten ja dann auch irgendwo abbilden. Das kostet ja Geld, dann muss ich dem Mandanten noch eine Gebühr dafür schreiben, dann werde ich noch beschimpft, dass ich dasselbe tue. Und wenn die Vorschriften, was unbestritten der Fall ist, das muss ich jetzt mal so klar und deutlich sagen, dilettantisch formuliert sind, dass kein Mensch weiß, was dahinter steht und wir versuchen dann irgendwelche Anträge da zusammen zu stoppeln, wo wir selber nicht genau wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil auf einmal Begriffe auftauchen, die im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre in den letzten 30 Jahren nicht vorgekommen sind. Die werden jetzt im Wirtschaftsministerium dafür benutzt. Dann ist das schon ein Problem. Der Unmut bleibt bei uns hängen. Dann schreiben wir dem Mandanten noch eine Rechnung dafür. Und ja, das Geld kommt oder kommt auch nicht. Die Auszahlungen sind sehr zögerlich zum Teil. Also das ist ein System, was, Entschuldigung, da habt ihr eine ziemlich rigide Meinung zu, was unser Staat relativ dilettantisch aufgegleist hat. Also das hätte man völlig anders machen können. Und es ist eigentlich traurig, dass ein Staat wie unserer mit diesem Verwaltungsapparat so ein erbärmliches Bild in der Pandemie abgibt und das alles an fremde Berater outsourcen muss, die es beantragen, die es kontrollieren, und es funktioniert nicht, weil der Staat sich nicht klar wird, wie er das machen will. Das ist traurig, das macht mich auch persönlich ziemlich betroffen, weil ich dachte, unser Staat ist in einer besseren Verfassung, als wir ihn hier erlebt haben.
Aber es sieht ja für die Zukunft auch nicht wesentlich besser aus. Also wenn man so sieht, wir haben jetzt gerade über die Komplexität der Welt gesprochen, über die Digitalisierung. Mhm. Und irgendwie hab ich so das Gefühl, wir bleiben irgendwo in der Steinzeit stehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich dann gar nicht auch enden, weil vermutlich irgendeiner ja die Zeche der Krise auch bezahlen muss. Und ja. Sprich, dann steht der Staat ja wahrscheinlich wieder bei Ihnen, um dann entsprechend zu prüfen, ob das alles rechtens war und ob dann nicht unrechtmäßig Hilfen bezogen wurden etc.
Ja. Das erleben wir jetzt ja schon. Die Anträge werden ja überprüft. Hier in Hessen sind Finanzbeamte abgestellt, um das jetzt zu überprüfen. Ich habe da auch nichts dagegen, nur man müsste da oder man hätte mit Sicherheit ein anderes, besseres System implementieren können, dass die Behörde, die es vergibt, auch gleichzeitig Prüfungsmechanismen hat und nicht erst später. Und wir werden mit Sicherheit da nach der Bundestagswahl, das ist meine persönliche Meinung, nach der Bundestagswahl einen ziemlich abrupten Wechsel bekommen. Und dann werden die Anträge noch genauer geprüft und noch mehr auf den Prüfstand gestellt und noch kleinteiliger vor allen Dingen auch abgelehnt werden. Dieses generöse, wir machen jetzt mal Abschlagszahlungen, das wird dann ja wahrscheinlich um 180 Grad gedreht werden und es wird sehr diffizil nachgeforscht werden. Und das ist natürlich problematisch, wenn ich vorne keine genauen Regelungen definiert habe, wie die Parameter sind, nach denen ich die Subventionen vergebe, kann ich hinterher natürlich, wenn ich diffizil prüfe, immer dann auch Fehlerchen finden und darauf begründen, dass ich Geld zurückholen werde. Mhm. Weil letztendlich muss das Ganze bezahlt werden. Und das, was da jetzt an Schulden gemacht worden ist, muss ja irgendwann wieder zurückgeführt werden, was mich persönlich so ein bisschen, ja, oder was mir auch persönlich zu denken gibt. Aber ich meine, Sie haben auch sehr viele Kontakte zu Banken. Die Banken sagen nicht, dass da irgendwelche Bestimmungen aufgeweicht worden sind, weil wir Corona haben, sondern da gilt es nach wie vor, wenn ich mal mit irgendeiner Tilgung aussetzen musste oder eine Tilgung nicht leisten konnte, dann geht schon eine rote Ampel an. Und die rote Ampel wird nicht grün, weil daneben einer schreibt, oh, der hatte aufgrund von Corona Probleme. Also die Grundsätze von Basel sind da nicht ausgesetzt worden. Im Gegenteil, die bleiben auf dem hohen Niveau. Und das wird schwierig werden für zukünftige Kreditvergaben, wenn ich durch so eine Corona-Delle durch musste.
Wo denken Sie, wo denn die Reise in den nächsten 1 bis 2 Jahren hingehen wird? Ich meine, Sie haben auf der einen Seite einen gewissen Überblick, weil Ihre Mandantschaft breit gefächert ist. Sie haben das Thema Banken angesprochen. Also man spricht ja so landläufig davon, also wir haben jetzt erstmal unsere Corona-Krise. Möglicherweise kommt vielleicht eine Bankenkrise oder dann auch eine Systemkrise. Was passiert mit Inflation? Was passiert mit Insolvenzen? Da wäre ich nochmal so auf Ihren Ausblick gespannt.
Also mehrere Aspekte. Zum einen, wir stellen fest, dass eine Vielzahl, und das sage ich toi 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 und Gott sei Dank, eine Vielzahl der Mandanten, mit denen wir hier zu tun haben, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äußerst solide gewirtschaftet haben. Da hinterlässt die Krise natürlich Spuren, aber existenziell gefährdet sind Gott sei Dank aus unserem mikroökonomischen Umfeld, das kann ich ja nur beurteilen, Gott sei Dank noch nicht viele. Das ist schon bis zu dramatisch hin für den einen oder anderen, aber viele Betriebe sind sehr gut aufgestellt gewesen in den vergangenen Jahren und haben eine Substanz, die sie jetzt auch durch die Krise bringen wird. Zum Zweiten merkt man jetzt, dass aus einer Krise natürlich auch immer Gewinner hervorgehen und es auch Menschen gibt, die es schaffen, ja, neue Wege jetzt zu gehen, ja, online zu verkaufen, online die Produkte zu vermarkten, zu den Gewinnern dieser Pandemie gehören werden. Was so ein bisschen problematisch sein wird, das ist, wenn man sich mal so die Innenstädte anschaut, so dieses Erlebnis einkaufen, das Shoppen gehen. Also ich bin da jetzt nicht so derjenige, der das letztendlich genießt, aber es gehört dann natürlich auch zum Leben dazu. Das wird für die Innenstädte ein erhebliches Strukturproblem werden. Also da bin ich mal gespannt, was da passiert. Da werden sehr viele Einzelhändler wahrscheinlich nicht wieder eröffnen oder werden dann sagen, okay, dann schließe ich den Betrieb, wenn ich eh vom Alter her so war, dass ich nicht mehr weitermachen will. Das wird ein Riesenstrukturproblem werden. Interessant wird natürlich werden, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, je nachdem, welches Parteiprogramm sich durchsetzt. Wir werden irgendeinen Rhythmus finden müssen oder einen Algorithmus finden müssen, mit dem wir die ganzen Verbindlichkeiten, die da jetzt so aufgehäuft worden sind, bezahlen müssen. Und da befürchte ich, da der Vaterstaat nie zuerst bei den Ausgabenreduzierungen ansetzt, wird es früher oder später nicht an Steuererhöhungen vorbeikommen. Und zwar egal, mit welchem Farbenspiel wir nach der nächsten Bundestagswahl da konfrontiert werden sein in der Regierung. Das wird sich nicht anders darstellen lassen.
Also es werden größere Veränderungen auf uns zukommen. Und es macht durchaus Sinn, profitabel zu wirtschaften, dass man auch als guter Steuerzahler in der Lage ist, dann auch seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Ja, weil das hat noch nie geschadet, weil wenn ich viele Steuern zahle, heißt das ja, dass ich viel Gewinn gemacht habe. Und je mehr Steuer ich zahle, desto mehr bleibt auch für mich übrig. Und letztendlich müssen ja auch Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser finanziert werden. Von daher braucht der Staat auch schon das Notwendige. Das soll und muss ja alles sein. Es muss halt sinnvoll ausgegeben werden und dann ist doch die Belastung auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich in Zukunft
Ja, Herr Reinhardt, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die Zukunft, in die Veränderung. Ich denke, wir würden noch viele Themen finden, aber ich glaube, es war doch mal sehr anschaulich zu sehen, was auf die Branche oder auch auf uns als Steuerzahler zukommt. Und dafür herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ja, ich bedanke mich.
Lohnenswert, der Podcast. Blick über den Tellerrand.
Hat Ihnen dieser Blick über den Tellerrand gefallen? Dann lade ich Sie ein, auf unserer Website www.weitblicker.com vorbeizuschauen. Dort gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von hörenswerten Interviews mit weiteren wirklich großartigen Gesprächspartnern aus unterschiedlichsten Branchen. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mehr voneinander hören.
Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.